Wir wollten eigentlich oder wir möchten eine Einführung machen in die biblische Seelsorge, aber von der Vorgehensweise dachten wir, es ist nicht gut, jetzt über lange Abende viel Theorie über biblische Seelsorge weiterzugeben und ihr fragt euch dann irgendwann mal, was mache ich jetzt mit der ganzen Theorie? Von der Vorgehensweise dachten wir, es ist vielleicht besser, wir steigen direkt in ein Thema ein, um euch zu zeigen, wie biblische Seelsorge funktioniert an einem konkreten Thema. Und wenn wir das geschafft haben, über die nächsten, 4, 5, 6 Male, und dann können wir gerne auch noch über grundlegende Prinzipien der Seelsorge reden oder auch durch Frage und Antwort das einfach klären. Aber ich denke, wenn man direkt mit einem praktischen Thema beginnt, wird es deutlicher, was wir unter biblischer Seelsorge verstehen. Und das Thema, mit dem wir beginnen wollen, ist Konfliktlösung. Wie gehe ich mit Konflikten um? Ja, wir hätten viele Themen nehmen können. Wie gehe ich mit Vergebung um, was ein Teil davon ist? Oder wie gehe ich mit Zorn in meinem Leben um? Oder wie gehe ich mit Sexualität um? Es gibt viele Bereiche, die in der Seelsorge eine große Rolle spielen. Aber gerade Konfliktbewältigung ist sehr weitreichend, ja, spielt in vielen Bereichen der Seelsorge eine Rolle, wenn ihr an die Eheseelsorge denkt oder wenn ihr an Auseinandersetzungen in der Gemeinde denkt oder an die Beziehung von Eltern mit Kindern. Leider stehen wir sehr oft in Konflikten und deswegen ist es ein sehr breites oder ein sehr zentrales Thema. Konflikte machen leider auch nicht vor den Menschen halt, die uns besonders lieb und teuer sind. Ja, wir kennen alle Konflikte in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, aber meistens haben viele von uns auch schon schwere Konflikte mit den Menschen erlebt, die uns am allernächsten stehen. Ja, nicht zuletzt die Ehepartner oder auch ja, ganz liebe Freunde oder die eigenen Verwandten, Familien. Wenn es um Konflikt geht, können wir uns einen Garten vorstellen. Jeder von oder manche von euch haben schon mal versucht, einen Kulturgarten, also Erbsen, Möhren, Bohnen, Radieschen, irgendwas zu ziehen. Und jeder von euch, der in einem Garten schon mal gearbeitet hat, weiß, dass unweigerlich Unkraut in jedem Garten wächst. Und wenn ihr tatsächlich eine gute Ernte aus diesem Garten einfahren wollt, dann kommt ihr nicht umhin, ihr müsst beständig an diesem Unkraut arbeiten. Es muss immer wieder, am besten an der Wurzel gepackt werden, muss ausgerissen werden, um nicht die Ernte zu beeinträchtigen. Und so ähnlich könnt ihr euch das Thema Konflikte in eurem Leben vorstellen. Es geht nicht um die Frage grundsätzlich, wie wir Konflikte nur vermeiden. Weil das ist eine Utopie. Denkt an den Sündenfall. In dem Moment, wo der Mensch gefallen war, ohne jetzt, wir kommen später noch detaillierter drauf, könnt ihr sofort sehen, der Mensch stand sofort im Konflikt mit seinem Schöpfer. Vorher stand er, lief er oder wandelte er bei der Kühle des Tages mit ihm. In dem Moment, wo der Sündenfall geschah, versteckt er sich vor seinem Schöpfer. Und als der Schöpfer ihn zur Rechenschaft zieht, sagt er sofort: Die Frau, die du mir gegeben hast. Und die Frau sagt, die Schlange war's. Ja, sofort, seit dem Sündenfall, sind Konflikte da. Das heißt, es ist utopisch, an einen Garten zu denken, in dem nur schöne Bohnen, Radieschen, Kohl und Salat wächst und nie Unkraut Einzug hält. Das ist unmöglich. Das heißt, so wie ihr gelernt habt, in einem Garten mit Unkraut umzugehen, so müssen wir auch lernen, in unserem Leben mit immer wieder aufkommenden Konflikten umzugehen. Könnt ihr nachvollziehen? Es ist nicht nur die Frage, Konflikte zu vermeiden, sondern vielmehr, wie können wir mit Konflikten auf eine biblische Art und Weise umgehen. Und die Bibel hat uns in der Tat sehr viel zu Konfliktlösung an Weisheit mit auf die Hand gegeben. Und bei Konflikten, ihr Lieben, dürfen wir auch schon gar nicht nur horizontal denken. Das klang eben schon an beim Sündenfall. Als wäre jetzt nur die Beziehung mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder mit meinem Mitarbeiter oder Geschwistern in der Gemeinde gefragt. Um euch vielleicht so ein bisschen zum Denken anzureizen, Konfliktlösung ist ein Kardinalthema. Konfliktlösung liegt Gott offensichtlich so sehr am Herzen, dass er seinen Sohn dafür gegeben hat. Gott sucht Versöhnung mit den Menschen. Es ging nicht mehr um Konfliktvermeidung, es ging dabei um Konfliktlösung. Und Gott liegt die Versöhnung so sehr am Herzen, dass er dafür seinen Sohn gibt. Also wenn Gott Konfliktlösung so wichtig ist, wie kann ich dann leichtfertig darüber hinweggehen und mich nicht wirklich vom Wort her damit beschäftigen, wie biblische Konfliktlösung wirklich funktioniert? Könnt ihr nachvollziehen als Argument? Ja, Konfliktlösung, und das können wir damit auch lernen als Einleitung, Konfliktlösung hat offensichtlich auch etwas mit Opfer zu tun. Schaut, und wir wollen noch gar nicht, das machen wir erst beim übernächsten Mal, so richtig auf die Methodik der Konfliktlösung einzugehen. Aber so viel schon vorweg, wenn es den Schöpfer des Himmels und der Erde das Leben seines Sohnes gekostet hat, um Frieden zu stiften, wie können wir uns dann anschicken, einfach nur zu denken, Hauptsache ich bekomme Recht und dann herrscht Frieden. Weil das ist ja meistens unsere Denkweise. Wenn Konflikte da sind, wenn zwei miteinander streiten, beide denken, wenn ich Recht bekomme, wenn ich mich durchsetzen kann, dann herrscht Frieden in meinem Reich. Ich glaube, jedem ist das Denken gut vertraut. Aber das kann gar nicht sein als Christ. So dürften wir eigentlich gar nicht denken, wenn wir sehen, Gott liegt Konfliktlösung sehr am Herzen, er hat sein Leben dafür gegeben, in Form seines Sohnes. Und offensichtlich hat Konfliktlösung was mit Opfer zu tun. Da muss ein Preis bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass wir die Konflikte nur auf die Art und Weise lösen, dass ich Recht bekomme, dass ich mich durchsetze, wenn der Herr Jesus sich selbst erniedrigt hat, sich selbst entäußert hat und sich selbst in den Tod gegeben hat, um Frieden zu schaffen zwischen dir und zwischen mir. Versöhnung ist also wichtig und Versöhnung ist kostbar und Versöhnung wird auch dich und wird auch mich etwas kosten. Im Verlauf dieses Studiums biblische Konfliktlösung wollen wir vielleicht über, ich hoffe, ich schockiere euch nicht damit, über 6 Abende dieses Thema angehen. Das sind ja nur 6-mal eine gute Stunde, so haben wir es halt aufgebaut. Und in diesen 6 Abenden wollen wir versuchen, dass wir am Anfang erstmal, und dazu soll der heutige Abend dienen und auch das nächste, ein guter Teil vom nächsten Mal, dass wir uns erstmal anschauen, wo ist eigentlich die Quelle unserer Konflikte? Wo entstehen eigentlich die Konflikte? Sprich, wo ist eigentlich die wahre Baustelle? Das soll der erste Schritt sein. Und in dem nächsten Schritt wollen wir uns auch einen Überblick verschaffen, wie Konfliktlösung wirklich passiert. Wie man auch ein Stück weit tatsächlich systematisch drangehen kann, wenn du siehst, ich muss einem Bruder helfen, der im Konflikt steht, oder ich habe vielleicht in meiner eigenen Ehe oder in meinem eigenen Umfeld mit Konflikten zu tun, dass man eine Routine, eine gewisse Denkweise entwickeln kann, welche Schritte man geht, um einen Konflikt zur Ehre Gottes anzugehen und zu lösen. Konflikte haben auch offensichtlich mit unseren Beziehungskompetenzen und mit Charakterzügen von uns zu tun und nicht zuletzt mit dem Herzen, und auch die wollen wir ein bisschen näher kennenlernen. Übrigens, ihr dürft gerne mitschreiben, das ist gut, weil das hilft, dabei zu bleiben. Aber wer möchte, kann sich nachher das ganze Skript per E-Mail einfach von mir anfordern, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Also mitschreiben ist gut, aber ihr werdet nichts verpassen, es gibt alles nochmal schriftlich. Das ist vielleicht auch eine kleine Entschuldigung, dass heute Abend der Beamer und die Technik nicht gut funktionieren. Ja, ihr bekommt es nochmal in Schriftform. Wir werden vielleicht ab und zu mal Beispiele aus der Ehe nehmen, auch wenn ich mich da versuche zurückzuhalten. Aber Konfliktlösung, das ist euch klar, diese Prinzipien könnt ihr auf jeden Konflikt übertragen. Ob das Ehe angeht, ob das Arbeitsplatz angeht, ob das Vater-Sohn angeht oder ob das Geschwister in der Gemeinde angeht. Steigen wir ein heute Abend mit diesem ersten Thema, wo ist eigentlich die Baustelle oder wo ist eigentlich der wahre Ort, wo Konflikte entstehen? Und ich wollte das heute Abend mit dem Eisbergprinzip verdeutlichen. Ich habe einen Ausdruck dabei, vielleicht kann der euch ein bisschen helfen, euch das vorzustellen. Aber das nächste Mal seht ihr das vielleicht nochmal als großes Bild. Wenn du über einen Konflikt nachdenkst oder was ja häufig passiert, jemand kommt zu dir und beschwert sich über einen anderen, mit dem er im Streit ist, dann musst du damit rechnen, dass diese Beschreibung von dem Konflikt ist nur der allerkleinste Teil. Und deswegen habe ich das Eisbergprinzip genannt. Das ist ein oft bemühtes Bild, das kennt ihr wahrscheinlich, weil Eisberge haben die Eigenschaft, dass man nur einen sehr kleinen Teil seiner Masse an der Oberfläche sehen kann. Der übergroße Teil des Eisberges, vielleicht 80%, sind aber unsichtbar unter dem Wasser. Und so musst du an Konflikte rangehen. Wenn dir jemand, nehmen wir mal ein völlig utopisches Beispiel, ja, eine Schwester aus der Gemeinde kommt auf dich zu und regt sich furchtbar darüber auf, dass eine andere Schwester in ihrem Team nicht die gleiche Vorstellung hat, wie zum Erntedankfest der Saal dekoriert werden soll. Das gibt es ja nie, ja, in keiner Gemeinde, dass man über so etwas streitet. Ja, und ich hoffe, ich drehe auch niemanden. Das ist ein frei erfundenes Beispiel und da kommen noch ganz viele. Ich will keinem auf die Füße treten und ich habe auch niemanden im Blick, aber es soll schon relevant sein. Nehmen wir mal an, da kommt einer auf dich zu und er gießt sich so richtig in seinem Zorn, ja, über diese andere Person, wie sie dich nicht verstehen, dich nicht achten kann und einfach über dich hinweg entschieden hat, dass dieses Jahr alles in Rot gestaltet wird, wo du tatsächlich Rot siehst. Das sind nur 20% des Konflikts. Der Konflikt ist wesentlich größer als nur die Beschreibung dessen, was du in dem Moment zu Ohren bekommst. Und mit größer meine ich nicht, dass es da noch alte Konflikte gibt oder dass noch viel mehr Menschen involviert sind. Das wären noch mehrere Eisberge, die du irgendwann mal sehen kannst. Wenn wir von Eisbergprinzip reden, so, ich wollte euch auch ein Bild zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist ein Eisberg über dem Wasser. Wer Augen hat, ja, so als 12-Jähriger, der kann das vielleicht noch erkennen. Ansonsten, ja, das soll der Eisberg sein. Wenn ihr aber tatsächlich euch das ganze Bild anschauen könntet, dann seht ihr hier oben tatsächlich auf der Oberfläche noch den Eisberg, aber der Eisberg ist wesentlich größer. Denn was unseren Konflikt wirklich antreibt, das liegt in unserem Inneren. Es geht mir nicht um die Breite, versteht ihr, noch andere Personen oder dass es ein alter, schwelender Konflikt gibt, sondern es geht darum, dass Konflikte viel tiefer entstehen als einfach nur an einer Geschmacksfrage. Ja, das ist ja eine Frage des Geschmacks. Rot oder blau oder grün, die einen haben ihn den Geschmack, die anderen vermissen ihn nicht. Aber das ist nicht das Problem. Ja, das wahre Problem ist, was treibt diesen Streit zwischen den beiden Frauen wirklich an? Und nur wenn wir das verstehen, was unterhalb der Wasseroberfläche liegt, dann können wir wirklich erst zu einer Konfliktlösung kommen, nach biblischer Vorstellung. Und Gott hat uns tatsächlich diese Weisheit anvertraut, was unsere Auseinandersetzung, was unsere Gespräche, was unsere Streitigkeiten antreibt. Er lässt uns nicht im Unklaren darüber, woher die Streitigkeiten wirklich kommen. Wir brauchen also ein unfehlbares Diagnosewerkzeug, um wirklich feststellen zu können, woher kommt eigentlich unser ganzes Trachten? Warum rennen wir so aneinander? Und da geht es nicht nur um diese Oberflächlichkeiten, welche Farbe oder Eheleute streiten sich wunderbar gerne, da war ein Tor, Eheleute streiten sich wunderbar gerne über Geld, ja, wie gibt man das Geld richtig aus, über die Erziehung und vielleicht auch, je nachdem welchem Lebensabschnitt, über die Sexualität. Das sind so Klassiker im Eheleben. Ja, aber es geht nicht nur darum, geben wir jetzt 50 Euro für diese neue Anschaffung aus oder 150 Euro. Ja, darf die Heckenschere 50 Euro kosten oder muss es das Luxusmodell sein, 250? Es geht nicht nur um diese Präferenzen. Es geht wirklich tiefer. Manche vielleicht haben einige schon dazu gehört, dann ist es ein Stück weit eine Wiederholung. Aber ich möchte zu Anfang mit euch ein bisschen über das reden, was wirklich all unser Reden, ja, jetzt kommt was, ja, du, ich höre mich, Wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, was tatsächlich all unser Reden und dadurch letztendlich auch unser Streiten anspornt. Und die Bibel gebraucht dafür einen Begriff. Ist es zu laut oder ein bisschen? Ist es gut? Okay. Jetzt fangen wir erst an, aber jetzt wird es auch erst wichtig. Die Bibel gebraucht einen Ausdruck dafür, was tatsächlich all unser Verhalten, all unser Begehren, all unser Trachten ausmacht, und sie nennt es das Herz. Und ihr wisst, ich habe schon mal darüber gesprochen. Ich rede vielleicht auch deswegen so gerne darüber, weil lange Zeit, ich war schon bestimmt 10 Jahre gläubig, hat mir niemand mal systematisch von der Schrift her erklärt, wie der Mensch tatsächlich aus seinem Herzen lebt und was die Bibel mit Herz meint. Wir haben, das nur mal so als Geschmack, wir haben über 500 Stellen im Alten Testament, die vom Herzen reden, und über 150 Stellen im Neuen Testament, die vom Herzen reden. Ihr könnt das euch gerne nachlesen, aber aus Zeitgründen gehe ich nur schnell darüber. Mit dem Herz zum Beispiel, sagt die Bibel, denken wir. Wir denken mit dem Herzen. Oder wir erinnern uns mit dem Herzen. Oder wir erkennen auch Dinge, wenn uns was aufgeht. Ah, so funktioniert das. Das tun wir mit dem Herzen. 5. Mose 8, Vers 5. So erkenne in deinem Herzen, wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr, dein Gott, dich züchtigt. Im Herzen unterscheiden wir auch, oder im Herzen planen wir auch, oder sehen wir auch Dinge. Denk mal an Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennen könnt, was die Hoffnung eurer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes ist. Also mit dem Herzen denken wir, erinnern wir uns, erkennen wir, sehen wir, mit dem Herzen planen wir auch. Und ich habe ganz bewusst diese Tätigkeiten des Herzens an den Anfang gestellt, die uns die Bibel zeigt. Warum? Weil die meisten von uns bei Herz nicht an sowas denken. Die meisten von uns denken an, mit dem Herzen fühle ich, mit dem Herzen begehre ich etwas, mit dem Herzen bin ich traurig oder mit dem Herzen bin ich freudig. Versteht ihr? Die meisten von uns haben in der westlichen Welt im Kopf, ach, das Herz, das ist der Sitz der Gefühle. Aber die wenigsten von uns denken bei Herz an, da denke ich, da erkenne ich, da plane ich, da entscheide ich mich, da trachte ich nach etwas. So denken wir in der Regel nicht. Deswegen gibt es auch dieses große Missverständnis, ja, verstanden habe ich schon, aber ich habe es noch nicht im Herzen. Das ist biblisch gesehen völliger Unsinn. Das gibt es nicht. Die Bibel trennt nicht zwischen der Zentrale, wo ich fühle, begehre, trachte, ja, Freude und Leid erlebe, und dem Ort, wo ich wirklich Verlangen habe, wo ich etwas ansteuere, was ich wirklich will, was ich nicht immer sage. Ja, ich will euch das Beispiel von den beiden Frauen, Entschuldigung, wenn ihr jetzt herhalten müsst, aber wir wollen ja nicht so viel über Ehe reden, die zwei Frauen im Deko-Team, die sich über Rot oder Grün streiten, ja, als Beispiel. Es geht nicht, das ist fast offensichtlich, also ich nehme jetzt mal an, in dem Fall wäre es fast offensichtlich, es geht nicht einfach nur darum, wer hat den besseren Geschmack. Gott hat Rot geschaffen und Gott hat Grün geschaffen. Wir können eines Tages rot das Ganze gestalten und eines Tages grün. Über was entzündet sich wirklich der Streit zwischen den beiden Frauen? Um ein bisschen tiefer zu gehen.
Rechtsfrauen.
Natürlich. Und warum wollen wir, du bist schon eine Stufe tiefer gegangen, das konnte man nicht sofort sehen. Die hat nicht, ich sag mal, wenn der Kleine, gehen wir in die Kinderstube, der Kleine wirft seinem Bruder das Spielzeug an den Kopf. Und wenn du ihm zurechtweist und sagst, warum hast du das gemacht, der sagt nicht, weil ich ein Sünder bin. Das kommt mir in den Sinn. Aber es geht ein Stück tiefer, seht ihr das? Oder bei den zwei Frauen, weil die eine natürlich Recht haben will. Und du kannst noch einen Schritt tiefer gehen. Warum will sie denn Recht haben?
Sie verbindet damit einen gewissen Selbstwert.
Sie verbindet damit ein Wertgefühl. Ja, ein Selbstwertgefühl, was sehr, ein sehr moderner Ausdruck ist. Aber es ist eine komplette Lüge aus christlicher Sicht. Selbstwertgefühl. Aus dir selbst sollst du nie deinen Wert haben. Als Christ. Als Christ bekommst du deinen Wert durch Christi Blut. Weil Christus dich liebt. Und das ist hoffentlich kein Gefühl, das ist eine Wahrheit, das ist eine Tatsache. Nur stell dir Frauen vor, die total geborgen sind in einem Gottwertbewusstsein. Das wäre mal ein biblischer Ausdruck, ja, als das Gegenstück zu Selbstwertgefühl, was eine Lüge ist. Stell dir vor, du hast ein tiefes Gottwertbewusstsein, was eine Tatsache ist. Kannst du dir vorstellen, dass das großen Einfluss auf die Frage hat, wie du das nächste Mal auf diese Auseinandersetzung eingehst, wird rot gestaltet oder wird grün gestaltet? Das sollte nur mal ein kleines Beispiel sein für den Anfang, dass, um was geht es da oben? Ja, okay, wir einigen uns auf rot und damit ist das Ganze erledigt. Das stimmt nicht. Damit ist es nicht erledigt. Ich habe immer noch ein Herz. Mit diesem Herzen trachte ich nach etwas. Und darum beschäftigen wir uns heute Abend ganz besonders mit diesem Ort. Das Herz ist offensichtlich der Ort, nicht nur, wo ich Gefühle habe, sondern das Herz ist auch der Ort, wo ich die ganzen kognitiven Dinge sich abspielen, wie denken, planen, begehren, entscheiden, erkennen, was die meisten in der westlichen Welt so niemals zuordnen würden. In meiner Konkordanz, wie gesagt, 749 Einträge zum Herzen. Und das ist eigentlich erschreckend, dass die Bibel so viel über das Herz redet, aber ich persönlich bei uns erst eine Predigt darüber gehört habe und in den meisten Gemeinden oder wahrscheinlich nie systematisch darüber gesprochen wird, über das Herz, was tatsächlich mein ganzes Leben antreibt. Ihr habt eure Bibeln bestimmt mitgebracht. Schlagt mal Sprüche 4, Vers 23 dazu auf. Ich kann es euch das nächste Mal hoffentlich auch vorne zeigen, aber ihr habt ja wahrscheinlich eine Bibel dabei. In Sprüche 4, und bleibt gleich in den Sprüchen, weil wir wollen dann auch noch Sprüche 27 anschauen. In Sprüche 4 redet Salomon zu seinem Sohn, und ihr wisst, dass die ersten 9 Kapitel eine einzige Rede des Vaters an seinen Sohn sind. Die Sprüche sind nicht nur durcheinander, sondern die ersten 9 Kapitel gehören zusammen, und da ringt ein Vater mit seinem pubertierenden Sohn. Und deswegen lohnt es sich auch mal, die ersten 9 Kapitel chronologisch auszulegen. Und mittendrin, in Kapitel 4, sagt er seinem Sohn: Mein Sohn, mehr als alles bewahre dein Herz. Warum? Weil aus deinem Herzen entspringt die Quelle deines Lebens. Ist ein Stück weit poetisch ausgedrückt, wie Salomon das tut, aber er will mit anderen Worten sagen, der Rhein, wenn du ihn an der Ostsee, sage ich das richtig, an der Nordsee, wenn du ihn an der Nordsee, an der Mündung siehst, sage ich das richtig, ist es ein Riesenfluss, neben der Donau vermutlich der größte Fluss, den wir in Deutschland haben. Aber wenn du runterfährst in die Schweiz, dann wirst du sehen, selbst so ein riesiger Fluss hat einen kleinen Ursprung. Und dieses Bild gebraucht Salomon und sagt, ja, du siehst nachher dein ganzes Leben an der Oberfläche, aber all dein Verhalten, dein ganzes Leben hat einen Ursprung, hat eine Quelle, und das ist dein Herz. Am Ende sagt es der Schreiber der Sprüche noch deutlicher, Sprüche 27, Vers 19, in Sprüche 27, Vers 19 steht: Wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber er gebraucht ein Bild. Er sagt, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du vermutlich hundertprozentig genau das, was sich tatsächlich hier auf deinem Rumpf befindet.
Seitenverkehr,
das stimmt. Aber ansonsten, ja, du siehst das genaue Abbild, er benutzt ja hier den Spiegel, du siehst genau das, was dein Gesicht tatsächlich ausmacht. Ist vielleicht von Jahr zu Jahr immer ein bisschen erschrockener über die Folgen des Sündenfalls, aber es ist ehrlich, ja. Das Spiegelbild ist ehrlich und absolut authentisch und identisch. Es entspricht genau dem, was da auf deinem Rumpf sich befindet. Und das gebraucht Salomon, oder wer jetzt diesen Psalm geschrieben hat, diesen Vers geschrieben hat, und sagt, so wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, Genauso entspricht das Herz des Menschen dem Menschen. Das bedeutet, der Sebastian ist nicht das, was er sagt oder was er tut oder was er außen zu erkennen gibt. Du musst jetzt einfach mal herhalten als Beispiel. Sondern was der Sebastian wirklich ist, ist er das, was er in seinem Herzen ist. Könnt ihr das sehen? Das ist wirklich das Entscheidende, das ist die Zentrale. Es kommt gar nicht so darauf an, ob ich immer den Schönen, den Demütigen, den, wo man leicht mit zurechtkommen kann, spiele, sondern es kommt vielmehr darauf an, was ich im Herzen bin. Du stellst dich niemals morgens vor den Spiegel und sagst, warum lügst du mich so an? Ja, du diskutierst nie mit deinem Spiegelbild. Du glaubst wirklich, dass das, was du siehst, der Realität entspricht. Und genau so, sagt Salomon, so entspricht dein Herz deiner Person. Das bist du wirklich. Das, was du in deinem Herzen willst, was du trachtest, was du wirklich wert und teuer siehst, wonach du strebst in deinem Leben, für was du bereit bist zu arbeiten, zu kämpfen, zu streiten an der Oberfläche. Das bist du wirklich. Und deswegen könnt ihr verstehen, wir müssen uns unbedingt dem Ursprung zuwenden und können nicht bei Konfliktlösungen einfach so tun wie, ach, ich gebe dir ein paar Verhaltensregeln, wie du dich verhalten musst, ja, damit die Konflikte gelöst werden können. Das tut die Welt. Die Welt hat Weisheit, um an der Oberfläche Konflikte zu lösen. Aber im Grunde genommen ist das nur Kosmetik.
Die Welt nimmt ja auch Schmerztabletten.
Ein gutes Beispiel, ja, das ist so ähnlich wie Schmerztabletten nehmen. Die können die Symptome behandeln, aber nicht die Ursache. Aber Gott gibt uns auf über 750 Versen Einblick in unser Herz, wie unser Herz funktioniert. Und dann sind wir ja, und das habt ihr übrigens, und das ist ein Kern von biblischer Seelsorge, das habt ihr allen anderen Seelsorgemodellen voraus. Ob ihr zu Freud geht, der übrigens auch das Eisbergmodell benutzt hat, aber der meinte was ganz anderes damit. Ja, verwechselt das bitte nicht. Egal, ob ihr zu Freud geht oder zu Skinner oder zu Maslow oder zu welchen anderen modernen Seelsorgeansätzen, keiner von diesen Ansätzen geht wirklich so weit wie das Wort Gottes und beschreibt dir den Ursprung, die Quelle deines Lebens. Ganz im Gegenteil, wenn du Freud mal studiert hast, dann bist du vollkommen vernebelt. Ja, er vernebelt dir geradezu den Blick auf das, was wirklich dein Herz ausmacht. Ja, er redet von dem Ich, was du tatsächlich mehr oder minder begreifen kannst, aber dann redet er von dem Es. Das meint er mit dem Untergrund. Und da kommst du gar nicht hin. Das ist mehr triebgesteuert. Das ist mehr im Verborgenen. Das hat auch viel mit deiner Kindheit zu tun. Das ist mehr ein animalisches Treiben. Und dies muss irgendwie über das Ich mit dem Über-Ich in Einklang gebracht werden. Er hat eine völlig andere Anthropologie, sagt man. Also eine völlig andere Vorstellung, wie der Mensch funktioniert. Nur die Bibel offenbart dir wirklich dieses Modell, dass all dein Leben, alles Reden, alles Denken, alles Tun im Letzten seinen Ursprung, seinen Trachten, seine Quelle in deinem Herzen hat. Das ist, übersetzt gesagt, das ist deine Schaltzentrale. Wie können wir also über biblische Konfliktlösung reden? Und ihr seht, während wir darüber reden, erklären wir schon ein bisschen von, ich habe das Wort gebraucht, Anthropologie. Also wir erzählen schon von biblischer Seelsorge. Und das ist nicht nur das Alte Testament, was diese Vorstellung deutlich macht. Schaut mal, der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig, wie werde ich selig, wie werde ich ein friedvolles Leben haben, ein gutes Leben. Wir wollen alle glücklich sein und denken, wir brauchen das große Bankkonto oder die schönste Frau. Glückselig, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Der Herr Jesus, und wir werden noch andere Stellen anschauen, legt das Augenmerk auf was? Auf das Herz, weil er weiß, du bist dein Herz. Das, was du wirklich bist, ist das, was du in deinem Herzen bist. Deswegen sagt er auch, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder schaut, wie er mit dem mosaischen Gesetz umgegangen ist, der Herr Jesus. Da hat er gesagt, ihr sagt ja, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau wo begehrt? In seinem Herzen, der hat die Ehe schon gebrochen. Dem Herrn Jesus ging es nicht um das Eis, was man auf der Oberfläche sieht. Dem Herrn Jesus ging es tatsächlich um das, was unsichtbar in unserem Inneren verborgen liegt, in diesem Trachten, was du wirklich willst. Deswegen spielt es, das wäre eigentlich Konditionierung oder das wäre eigentlich reine Verhaltenstherapie, wenn du dich nur auf das Äußere konzentrierst. Wenn du nur dich äußerlich disziplinierst mit Zuckerbrot und Peitsche, damit die Oberfläche möglichst annehmbar für die anderen Menschen erscheint. Wie schlimm! Weil Gott möchte viel mehr. Er möchte, dass das Herz, der Antrieb, ganz anders wird. Dass das Trachten, dass das Wünschen, dass das Verlangen ein anderes wird. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein maßgeblicher Einfluss hat es nachher auf das, was für die Menschen sichtbar ist. Und was für einen Frieden kann ich nachher erleben, wenn ich nicht mehr ständig gewisse Kämpfe kämpfen muss. Wir werden nie ohne Kampf sein, das ist klar. Aber wenn sie wirklich an der Stelle gekämpft werden und auch Siege errungen werden, wo mein ganzes Leben her entspringt und ich mich nicht nur an der Oberfläche irgendwie unterdrücken muss, so wie es ja leider viele andere unbiblische Seelsorgemodelle vorstellen. Also, offensichtlich ist die Schaltzentrale, um die wir uns kümmern müssen, ganz besonders wenn es um biblische, auch wenn es um biblische Konfliktlösung geht, ist es unser Herz. Warum? Weil unser Herz bestimmt unser Verhalten. Lukas 6, Vers 43 bis 45 könnt ihr dazu aufschlagen. Der Herr Jesus sagt ganz deutlich, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Das gibt es nicht. Und das ist genau das, was er meinte. Es ist unmöglich, dass du, wenn du in deinem Herzen aufräumst, in deinem Trachten, was du wirklich willst, wenn sich das verändert, es ist unmöglich, dass schlechte Frucht rauskommt. Es ist unmöglich, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, und es gibt wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ihr Lieben, wir leben aus unserem Herzen. Ja, ich sage zum Beispiel Stefan, nach jetzt 2-3 Jahren habe ich dich besser kennengelernt. Wenn ich sowas sage, dann meine ich doch, und da merkt ihr dran, wir verstehen das eigentlich in unserem täglichen Sprachgebrauch, dann meine ich doch nicht, ich habe jetzt besser kennengelernt, wie viele graue Haare du hast oder wie groß du bist. Ja? Das meine ich nicht damit. Wenn ich sage, ich habe jemanden besser kennengelernt, dann meine ich damit, ich habe besser sein Herz kennengelernt, wie er wirklich funktioniert, was ihm wirklich wichtig ist, was ihn wirklich antreibt. Und deswegen muss Konfliktlösung oder deswegen muss bleibende Veränderung über welchen Weg gehen? Der muss übers Herz gehen. Wir dürfen nicht nur an der Oberfläche stehen bleiben. Das bezieht sich ganz besonders auch auf Konflikte. Wenn wir nur an der Oberfläche stehen bleiben, dann ist das genauso. Das Beispiel kommt von Ted Tripp, dass ich auf den Wochenmarkt gehe hier freitagvormittags, hole mir eine Kiste der besten, teuersten, schönsten roten Äpfel und gehe in den Garten, steige auf die Leiter, nehme mir noch eine Anglerschnur mit und hänge einen nach dem anderen in diesen faulen Baum. Das machen wir manchmal. Das ist Verhaltenstherapie. Ja? Wie oft sagen wir, lass das. Oder wie oft sagen wir, noch einmal und dann. Das muss manchmal sein, um zu zeigen, ja, schlechte Taten bringen auch Konsequenzen nach sich, aber da dürfen wir unmöglich stehen bleiben. Das wäre nur, damit wir Frieden haben oder damit wir das Verhalten therapiert haben. Das kann nicht wirklich das Ziel, das Ziel sein. Und ist nicht das Ziel Gottes. Er ist viel weiter mit uns, er geht viel tiefer. Das wäre nur Konditionieren. Ja, wenn du deine Hausaufgaben machst, kriegst du ein Eis. Ja, das ist reine Verhaltenstherapie. Ich weiß, ich kann nicht immer, je kleiner das Kind ist, umso weniger kann ich an seinen Verstand appellieren. Aber es muss der Punkt kommen, wo ich sein Herz erreiche. Versteht ihr? Je kleiner sie sind, umso mehr muss einfach Grenze gesetzt werden und diszipliniert werden. Aber je älter sie werden, das darf nicht so weitergehen. Ich darf sie dann nicht mit großen, ja, wenn du dein Abi schaffst, kriegst du ein Motorrad. So hatten wir einen. Ich war auf der Bibelschule, der ist nachher an der Bibelschule zum Glauben gekommen. Und der war nur an der Bibelschule, weil sein Vater zu ihm gesagt hat, wenn du danach, wer weiß wo, auf die Bibelschule gehst, kriegst du ein Motorrad. Und ist an die Bibelschule gegangen. Ja, ich meine, das war jetzt vielleicht ein Semi, also das Beispiel war gar nicht so schlecht, weil er ist zum Glauben gekommen. Es hat sein Herz erreicht. In seinem Herzen hat er sich bekehrt. Aber versteht ihr, das ist konditionieren. Das ist ja nur den Eisberg oben ein bisschen mit dem Pickel bearbeiten. Und da sind wir Meister drin, ja, in diesem Konditionieren. Wir sagen zum Beispiel, das kannst du mir doch nicht antun. Ja, wir versuchen, Schuldgefühle einzusetzen. Oder wir sagen, was sollen denn die Leute denken? Kennt ihr das? Das ist aber genauso konditionieren. Wir gebrauchen Menschenfurcht und im Grunde genommen seinen Stolz, seine Selbstliebe, damit er sich zu stolz ist, vor einem Menschen sowas zu tun. Aber das erreicht nicht das Herz. Ja, oder wir sagen auch, das ist aber bestimmt unter deiner oder meiner Würde. Das ist manipulieren, aber das ist nicht das Herz erreichen. Das wahre Ziel der Seelsorge, der Nachfolge, der Heiligung oder auch der Konfliktbewältigung muss tiefer gehen. Der Herr Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, Matthäus 23, Vers 25, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber seid ihr voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers. Und das meint er damit. Er meint den Fuß des Eisberges. Er meint dein Herz, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie übertünchte Gräber, die von außen hübsch anzusehen, aber innen sind wie voller Totengebeine und lauter Unrat. So seid auch ihr, von außen scheint ihr den Menschen fromm, aber von innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Wie gesagt, es hat alles seinen Platz, auch Disziplinierung hat seinen Platz, ja, und auch Strafe oder Konsequenzen hat seinen Platz, das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber du musst als Ziel haben, in deinem eigenen Leben oder auch in dem Leben deiner Kinder, bis zum Herzen vorzudringen, was ihn wirklich antreibt, warum er die Dinge macht, die er macht. Das Ziel darf nicht einfach nur Dressur oder Verhaltensmanipulation sein. Nicht die Umwelt, das ist der nächste Punkt, nicht die Umwelt, sondern unser Herz reizt uns letztendlich zur Sünde. Das ist ein klassisches Missverständnis, was wir nicht glauben. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Wer hat schon mal gesagt, diese Frau oder dieser Mann treibt mich zum Wahnsinn? Ja, ich vermute, jeder kann sich melden. Mindestens beim Autofahren. Habt ihr das alle schon gedacht? Ja, und ihr habt gedacht, es wäre eine Frau. Und nachher saß doch ein Mann am Steuer. Aber das hat jeder schon gedacht, dass der Vordermann dafür verantwortlich ist, dass ich mich jetzt so aufrege. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Missverständnis. Jakobus 4, wir könnten da auch einen ganzen Abend drin verbringen, aber ich versuche das kurz verständlich zu machen. Jakobus 4 ist so deutlich in der Erklärung, woher wirklich unser Zorn, unsere Aufregung, unsere Streitigkeiten, unsere Konflikte kommen. Jakobus 4, Vers 1 sagt er, stellt er die Frage, und es ist eine rhetorische Frage, weil es sich nachher selbst beantwortet. Woher kommen Kriege? Woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Was ist die Antwort, die Jakobus gibt? Jakobus sagt nicht, du bist zornig, weil deine Frau so schlecht Auto fährt. Oder alle Frauen so schlecht Auto fahren. Das sagt er nicht. Ja, er sagt doch nicht, du bist zornig, weil du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Oder weil dein Biorhythmus nicht stimmt. Oder weil du so einen komischen Chef hast, der dich ständig provoziert. Das sagt er nicht. Ist nicht die Antwort von Jakobus. Jakobus sagt, woher kommt die Streitigkeiten? Sie kommen aus euren Lüsten, in eurem Herzen. Ihr begehrt und ihr habt nichts. Ihr tötet und neidet und ihr könnt es nicht erlangen. Also der Zorn entsteht nicht in der Umwelt. Der Zorn entsteht unten an dem Eisberg, im Herzen. Und wie entsteht der Zorn? Ich habe einen Wunsch, ich glaube, ich muss das haben und ich kann es nicht kriegen und dann werde ich zornig. Ich glaube nicht, dass ich jeden schon überzeugt habe, besonders wenn ihr einen Chef habt, mit dem es sehr schwer zu leben ist. Aber ihr Lieben, der Chef ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich in meinem Herzen glaube, das habe ich nicht verdient. Sowas machst du nicht mit mir. Und deswegen werde ich zornig. Das ist der wahre Grund. Das ist jedenfalls Gottes Diagnose. Ich habe es nicht gemacht, aber wenn ich jetzt, ein gutes Beispiel von Paul Tripp, seinem Bruder, wenn ich hier einen Schwamm hätte und der Schwamm ist mit blauer Tinte gefüllt und ich fange an, den Schwamm zu drücken und ich stelle dir die Frage, warum kommt Tinte raus? Was würdest du sagen?
Weil Tinte drin ist.
Das ist die richtige Antwort. Aber die meisten denken, weil ich den Schwamm drücke. Das stimmt aber nicht wirklich. Die wahre Antwort ist, weil blaue Tinte drin ist. Weil der Zorn drin ist. Und deswegen kommt der Zorn raus. Die Bibel, versteht ihr, geht viel tiefer. Eine weltliche Verhaltenstherapie würde sagen, du musst den Zorn rauslassen. Ja, du musst mal richtig aufs Armaturenbrett schlagen. Ja, gute Konstruktion. Du musst mal, was weiß ich, in Amerika gibt es so kleine, also eigentlich wahrscheinlich aus China, so kleine Geräte, die kannst du sogar aufs Armaturenbrett schnallen und kannst eine Bombe zünden. Oder ein Maschinengewehr. Ja, um deinen Zorn rauszulassen, weil der Vordermann es mal wieder nicht kapiert, sofort bei dem ersten Anzeichen von Orange das Gaspedal zu drücken. Der Zorn entsteht nicht beim Vordermann und auch nicht wegen dem Vordermann. Der Zorn entsteht in deinem Herzen, weil du sagst, ich habe jetzt hier das Recht, ganz alleine auf dieser bundesdeutschen Autobahn zu fahren. Da darf kein anderer vor mir sein. Da darf mich niemand behindern. Das ist das wahre Problem nach biblischer Diagnose. Aber wir glauben das oft nicht, dass der Zorn und der Streit in unserem Herzen entsteht. Wir denken immer, die Umwelt ist schuld, der andere ist schuld, die Frau, die du mir gegeben hast. Die Schlange, ja, war es. Deswegen muss biblische Seelsorge oder Konfliktlösung unbedingt an der Quelle ansetzen, an meinem Herzen. Wenn du in der Eheseelsorge fragst den Ehemann, was verkehrt läuft, der kann dir sofort sagen, was verkehrt läuft. Der erzählt den ganzen Abend nur über seine Frau. Der kommt nicht einmal auf die Idee, über sich selbst zu reflektieren, dass er das Problem sein könnte. Ist es nicht so? Und wenn du die Frauen fragst, in der Eheseelsorge ist es meistens ganz genauso. Ich betreibe keine Eheseelsorge, keine Angst, jedenfalls nicht alleine. Aber ich durfte bei Jim einige Stunden Eheseelsorge miterleben. Und zwar echte, nicht gespielte. Ja. Die kamen dann und dann, meistens in den ersten Sitzungen, immer das gleiche Bild. Der Mann wusste ganz genau, was das Problem der Ehe ist. Hat 4 Buchstaben. Fängt mit F an und hört mit Rau auf. Ja. Und das andere Geschöpf dachte genauso, das Problem hat 4 Buchstaben. Wenn du, wie gesagt, den Sohn fragst, warum hast du dein Spielzeug um die Gegend geworfen, dann sagt er niemals, ich bin ein Sünder. Der kommt nicht auf die Idee. Ja, der sagt, mein Bruder ist schuld, ja, weil das ist sein Spielzeug und ich wollte es mal irgendwie für ihn schwer machen. Wenn wirklich es der Stau wäre, der den Zorn verursacht, dann müssten ja alle Menschen im Stau zornig sein. Das ist aber nicht so. Ich habe das Beispiel schon mal gebraucht. Es gibt Frauen, die fangen an und drehen den Innenspiegel und ziehen sich die Lippen nach. Und das mit allergrößter Geduld und größter Freude. Und wenn es ein richtig dicker Stau ist, dann machen die noch so. Ja. Und ziehen sich, haben noch endlich Zeit, die freuen sich über den Stau. Ganz anders als der Hintermann, der nasse Finger kriegt. Die freuen sich drüber. Warum? Weil sie können noch so ein bisschen die Auswirkungen des Sündenfalls korrigieren auf dem Weg zum Büro. Obwohl sie ins gleiche Büro fahren, zum gleichen Termin vielleicht, beim gleichen Arbeitgeber. Die Ursache ist nicht der Stau. Die Ursache ist mein Herz, weil ich glaube, ich muss jetzt fahren dürfen. Und das macht keiner mit mir, dass ich jetzt hier meine Zeit auf der Straße verplempere. Wenn ein Betrunkener, und damit soll es genügen mit den Beispielen, wenn ein Betrunkener im Verlauf eines Abends anfängt, obszöne Bemerkungen fallen zu lassen. Habt ihr das schon mal erlebt? Vielleicht habt ihr das schon getan. Ich will keinen vorführen. Ja, ich bin selbst jetzt mit 23 zum Glauben gekommen. Der Alkohol ist nicht das Problem. Der Alkohol macht niemanden aggressiv. Der Alkohol macht niemanden obszön. Der Alkohol sorgt dafür, und das wisst ihr alle, die vielleicht später zum Glauben gekommen sind und nicht den Glauben mit der Muttermilch aufgenommen haben und schon mal so richtig betrunken waren, der Alkohol, der lässt die Schranken fallen. Der lässt die Schranken zu deinem Herzen aufgehen. Und auf einmal, deswegen gibt es auch in der Welt diese Weisheit, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Weil da kommt das raus, was wirklich drin ist. Und wenn jemand in seinem Suff anfängt, obszöne Bemerkungen zu machen, dann hat er diese obszönen Gedanken die ganze Zeit. Nur er kontrolliert sich die meiste Zeit. Nur der Alkohol nimmt ihm dann die Hemmungen und deswegen kommt das raus, was tatsächlich drin ist. Der Herr Jesus bestätigt diese Lehre in Markus 7, Vers 15. Da ist nichts, Markus 7, Vers 15, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Denk an das Beispiel von dem Schwamm. Das Problem ist nicht der Druck. Das Problem ist, dass die blaue Tinte schon drin ist und deswegen kommt sie raus. Wenn der Schwamm rein wäre, da kannst du dem so viel Druck aussetzen, wie du willst. Da wird nie was rauskommen. Das ist die biblische Diagnose. Das Herz ist der Ursprung meines Redens und meines Handelns. Und das ist nicht nur ein neutestamentliches Prinzip, sondern das ist eine schöpfungsgemäße Wahrheit. Denk nochmal an Sprüche 4, 23 oder 27, Vers 19. Wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so entspricht das Herz des Menschen dem Menschen. Wenn du dein Herz anschaust, siehst du, wie du wirklich bist, was du wirklich begehrst. Ohne wahrhaftige Diagnose keine wahrhaftige Therapie. Ja, da gibt es diese organische Verbindung. Wenn ich wirklich mein Herz mit Gottes Hilfe verändern kann, dann muss es Frucht bringen. Dann muss Veränderung stattfinden. Das geht nicht anders. Das hat der Herr Jesus gesagt. Ich werde niemals vom Apfelbaum Gurken ernten. Und ich schaue auch niemals bei den Pflaumen nach Bananen. Das ist unmöglich. Und das ist ja ein Bild vom Herrn Jesus. Genauso müssen wir tief genug gehen und das Herz erreichen. Ich sage das nochmal in Bezug auf die Jugendlichen. Wir sind heute Abend kaum, doch, ha, schön. Ja, es sind heute Abend auch Jugendliche da. Ihr selber wisst das. Es kommt irgendwann mal die Zeit, dass ihr das Nest verlasst. Am Anfang haben euch die Eltern die ganze Zeit nur gesagt, was ihr zu tun und zu lassen habt, ohne es euch zu erklären. So mit 1, 2 und 3. Ja. Und hoffentlich war auch eine Zeit da, wo sie versucht haben, wirklich euer Herz zu erreichen. Aber irgendwann mal geht ihr aus dem Herz raus, Entschuldigung, aus dem Haus raus, aus eurem Nest raus. Und dann ist dieser Begrenzungsrahmen, Papa und Mama, der bricht auf einmal weg. Diese Menschen, für die dir hoffentlich sehr lieb sind und für die du oft gelebt hast, die sind auf einmal nicht mehr da. Und das ist genau der Grund, warum es manchmal so einen eklatanten Bruch in dem Leben von jungen Menschen gibt, wenn die aus dem Haus irgendwo rausgehen. Zu Hause war noch alles relativ in Ordnung, aber wenn sie dann ins Studium gehen, auf einmal brechen und fallen alle Schranken und alle Begrenzungen. Warum? Da hat sich nicht auf einmal durch das Studium was ganz Großes in dem Herzen, in den Menschen verändert. Wahrscheinlich war er sehr stark von außen beschränkt, aber das Herz nie erreicht. Er wollte gar nicht anders leben. Und jetzt kann er anders leben und jetzt lebt er auch anders. Oder vielleicht ein bisschen weniger dramatisches Beispiel. Das ist der Grund, warum die Unzucht in großen Städten viel stärker ist als auf dem Dorf. Wenn du nach Berlin gehst oder nach Köln, das ist kein Geheimnis. Da ist die Unzucht, ja, der ausschweifende Lebensstil oder die Sexualität außerhalb der Ehe oder vor der Ehe wesentlich verbreiteter als irgendwo auf dem Dorf. Sind die Menschen auf dem Dorf besser? Die sind nicht besser. Da ist nur viel mehr Menschenfurcht da. Da ist viel mehr Druck von oben da. Aber das Herz des Menschen ist genau das Gleiche. Er lebt es nur nicht immer unter allen Umständen so aus. Und deswegen, und damit wollen wir schließen, damit ihr nicht so trostlos in den Abend geht, wie kann das anders werden? Wie kann sich da wirklich was ändern? Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, was regiert dein Herz? Das ist die Kernfrage. Wenn ich darauf komme, was mein Herz wirklich bestimmt, was mein Herz regiert, was ich mir wirklich wünsche, was mich wirklich glücklich macht, was mich wirklich erfüllt, wenn ich darauf komme, dann kann ich wirklich anfangen, an meinem Herzen zu arbeiten. Könnt ihr das verstehen? Weil ich lebe aus meinem Herzen. Es geht nicht nur um äußerliche Konformität. Gott hat den Menschen als Anbeter geschaffen. Das ist keine Praxis, die wir sonntags nachgehen, ja, ich gehe mal sonntags in den Gottesdienst und bete Gott an, sondern Anbetung ist etwas, was in jedem Herzen von Anfang an steckt. Warum ist das so? Weil Gott wollte, das ist der ursprüngliche Plan. Versteht, ich rede oft über das Thema, der Plan Gottes mit dem Menschen ist nicht, ihn zu erlösen. Da werden manche ganz still. Aber das Ziel für den Menschen ist nicht die Wiedergeburt. Das kann nicht sein. Wenn es die Wiedergeburt wäre, dann hätte Adam nach der Schöpfung keinen Sinn im Leben gehabt. Das kann nicht sein. Könnt ihr das verstehen? Adam war doch noch gar nicht in Sünde gefallen. Also musste er auch noch gar nicht gerettet werden. Aber trotzdem sagte Gott am Ende des sechsten Tages, und siehe, es war sehr gut. Und er ruhte am siebten Tag, nicht weil er müde war, sondern weil alles genauso war, wie Gott es sich vorgestellt hatte. Der Mensch war genauso, wie er ihn haben wollte. Das Ziel, der größte Sinn des Menschen ist nicht die Wiedergeburt, nicht die Erlösung. Das höchste Ziel für den Menschen ist es, mit Gott leben und ihn anzubeten, sich an ihm freuen. Adam wandelte bei der Kühle des Tages mit Gott. Da war noch alles intakt. Nach dem Sündenfall, Adam rennt weg und versteckt sich. Und das ist tragisch, das ist zutiefst tragisch. Der Mensch flüchtet vor dem, für den er eigentlich geschaffen ist. Das ist der Sinn des Lebens. Wir sind für Gott gemacht. Und deswegen hat Gott dich mit dieser Kapazität, mit dieser Eigenschaft ausgestattet, dich zu begeistern, anzubeten. Das ist ein neudeutsches Wort für anbeten. Ja, ihr denkt viel zu alt und traditionell bei anbeten. Sich begeistern, das ist anbeten. Geh mal auf Schalke und schau, wenn die gegen Bayern oder ein BVB spielen. Dann weißt du, was Anbetung ist. Die begeistern sich, die schreien aus der Tiefe ihres Herzens. Ja, und die identifizieren sich total mit Schalke. Wir haben gewonnen. Die haben gar nichts gemacht. Die haben nur Bier gesoffen und haben gegrölt. Die haben keinen Finger krumm gemacht und sich nicht gemüht um diesen Ball. Aber das ist wahre Anbetung. Du identifizierst dich mit etwas, es treibt dich an und du begeisterst dich dafür. Das ist der Kern des Menschen. Und ihr seht, wenn der Mensch nicht gläubig ist, dann hört er nicht auf, Anbeter zu sein. Denn Anbetung ist nicht was, was du sonntags machst. Anbetung ist eine Identität. Du musst anbeten. Das heißt, du stehst jeden Morgen auf und ihr Jugendlichen, ihr steht jeden Morgen auf und ihr wollt euch für etwas begeistern. Und das Tragische ist, seit dem Sündenfall wollen wir uns nicht mehr für den begeistern, für den er uns eigentlich diese Begeisterungsfähigkeit gegeben hat, für Gott. Seit dem Sündenfall, das ist Römer 1, Vers 25, seit dem Sündenfall wollen wir uns für die Schöpfung begeistern und letztendlich für uns selbst. Das hat mit dem Sündenfall, Sündenfall ist viel mehr als einfach nur so ein bisschen verbotenes Essen vom Apfel. Steht nirgendwo, dass ein Apfel war. Ja, so ein bisschen verbotenes Essen von der Frucht. Wir verbannen das manchmal so in das Reich der Kindergeschichten. Ihr Lieben, wir tun gut daran, wenn wir intensiv über den Sündenfall nachdenken. Im Sündenfall hat ein Anbetungswechsel stattgefunden. Ein Thronwechsel. Vorher gab es nur einen König und einen Thron. Und mit dem Sündenfall gibt es so viele Throne, so viele Könige, wie es Menschen gibt. Jeder strebt nach dem Sündenfall nach Selbstanbetung, nach Selbstverwirklichung, nach Selbstaktualisierung oder Akzentuierung oder wie man es nennt. War wahrscheinlich daneben gegangen. Und deswegen gibt es seit dem Sündenfall wahren Götzendienst. Also das heißt, alles, was mich in meinem Herzen zufriedener macht als Gott selbst, das ist Götzendienst. Ja, wenn es mir den größten Kick verleiht, große Anerkennung in der Gemeinde zu erlangen, weil ich so schöne Predigten halten kann, dann ist das Götzendienst. Auch wenn Gott manchmal auf krummen Linien gerade schreibt. Wenn es für mich der größte Kick ist, mich durchzusetzen bei Blau oder Rot, damit ich Recht habe, weil ich daraus meine Identität gewinne, dann ist es Götzendienst. Calvin hat mal gesagt, das Herz ist seit dem Sündenfall eine wahre Götzenfabrik. Was meint er damit? Wir können alles und jeden zum Götzen machen. Wir können sogar Menschen zum Götzen machen. Ihr kennt das, die Geschichte wiederholt sich wieder und wieder. Ich sage zu einer Frau, ich liebe dich. Aber wenn diese Frau diese Liebe nicht erwidert, dann bin ich bereit, bis hin ihr das Leben zu nehmen. Das lest ihr jeden Tag in der Zeitung, oder? Habe ich diese Frau wirklich geliebt? Ich habe sie nie geliebt. Ich habe mich geliebt und brauchte diese Frau dafür. Und wenn sie nicht willig ist, meinem Reich zu dienen, bin ich so weit, entwickle ich so einen Zorn, so einen Streit in mir, so einen Hass, dass ich so weit gar bereit bin, Hand an diese Frau zu legen. Das passiert. Leider tagtäglich. Weil wir nicht wirklich verstehen, was in unserem Herzen sich abspielt. Und es sind nicht nur solche dramatischen Situationen, ja, wie Mord und Totschlag. Ich bemühe nochmal ein Beispiel von Ted, weil es einfach so gut ist. Und ich habe nicht so gute Beispiele in meinem Leben erlebt. Wahrscheinlich, weil ich nicht verheiratet bin. Ted und Margie lieben Eiscreme. Und die Amerikaner, die liegen manchmal im Bett und gucken Fernsehen. Das machen die sogar gemeinsam. Das ist nichts Böses. Ja, ist keine, die sind halt alle abgefahren. Und dann liegen die da und gucken sich noch irgendwas an, hoffentlich was Gutes. Und dann sagt Ted zu seiner Frau, du Margie, ich hätte noch so richtig Lust auf Eiscreme. Und Margie kriegt so Augen. Ja, Zähneputzen ist in dem Alter nicht mehr so wichtig, die kann man nochmal rausnehmen. Und dann sagt Ted, dann sagt Margie, ja, das möchte ich jetzt auch. Und dann geht Ted runter, das ist ein wahrhaftig, also das ist wirklich passiert. Und dann geht er runter an den Kühlschrank, macht auf, zwei Schälchen, zwei Löffel, Eis in die beiden Schälchen, Kühlschrank zu und läuft die Treppe hoch. Und beim Hochlaufen auf der Treppe bemerkt er, wie er anfängt, die beiden Eisschalen abzuwiegen. Wo denn ein bisschen mehr Eis drin sein könnte. Warum? Weil er tatsächlich seine Frau, die ihm schon 30 Jahre lang die Socken wäscht, um 5 Gramm oder 10 Gramm Eis bringen wollte. Das ist Anbetung. Das ist Götzendienst. Das ist, weil wir uns als erstes und als wichtigstes nehmen. Wir haben das nicht mehr in uns drin, dass wir als erstes Gott und dem Menschen dienen wollen. Seit dem Sündenfall läuft dieses Programm, mein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir versteckt jeden Tag. Und der Herr Jesus bestätigt dieses Beispiel, schlagt noch diese Stelle auf, in 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Und das ist gleichzeitig jetzt auch die Hoffnung, damit wir nicht so depressiv enden den ersten Abend. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 zeigt dir beides. Er zeigt dir die Diagnose, die furchtbar ist, aber er zeigt dir auch die Therapie. In zwei Versen, eigentlich sogar in einem, in Vers 15. In 2. Korinther 5, Vers 14 schreibt Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, und somit alle gestorben sind. Für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ihr seht die Diagnose, nicht mehr sich selbst leben. Könnt ihr das erkennen? Ist fast beiläufig erwähnt. Aber das ist das Drama seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall will ich mich, obwohl ich mich begeistern muss, weil das ist eine Identität, das muss ich tun, ob im Gottesdienst oder bei Schalke, ich muss mich begeistern, aber seit dem Sündenfall will ich mich nicht mehr für Gott begeistern. Seit dem Sündenfall gibt es nur noch eine Person, die ich wirklich durch und durch liebe. Und die begegnet mir jeden Morgen im Badezimmer, über dem Waschbecken, bei den meisten. Ja, bei manchen noch nicht, die gerade umgezogen sind, die haben noch keinen Spiegel, aber ja, es gibt keine Person, die ich seit dem Sündenfall mehr liebe als mich selbst. Und das sagt, das bestätigt Paulus. Aber es gibt Hoffnung, weil das, was Christus am Kreuz getan hat, ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Ja, das ist sie. Es ist Rechtfertigung. Er hat den ganzen Preis bezahlt. Er hat die Schuld der Vergangenheit, meiner Gegenwart und die Schuld meiner Zukunft bezahlt. Das stimmt. Aber das ist viel mehr. Dieses Evangelium ist nicht nur Eintrittskarte in den Himmel. Dieses Evangelium ist jetzt der Ansporn, einen Anbetungswechsel zu vollziehen. Denn da schreibt er hier, er ist für mich gestorben und er ist für mich auferstanden. Und diese Liebe Jesu, die soll mich drängen, jetzt für ihn zu leben. Weil er mich so geliebt hat, bin ich bereit, um seinetwillen zu lieben und zu leben. Also er gibt dir nicht nur die Eintrittskarte, er gibt dir auch die Kraft im Herzen mit dem Evangelium, mit der Gnade, die er dir entgegengebracht hat, dass er sich selbst entäußert hat und in den Tod gegeben hat. Er gibt dir die Gnade und die Gnade soll dich in Zucht nehmen. Die weltlichen Begierden, also dieses Leben für sich selbst, zu verleugnen und für jemand anderes zu leben, einen gottesfürchtigen Wandel zu leben. Titus 2, Vers 11 und 12. Versteht ihr? Das Evangelium schenkt mir nicht nur das neue Leben, das Evangelium ist die Kraftquelle für das neue Leben, damit ich tatsächlich anders leben kann, damit der Zorn nicht mehr entsteht, damit ich wirklich hochlaufen kann und sagen kann, der Herr Jesus hat mir zuerst gedient. Was ist es jetzt, dieser Frau so ein bisschen dienen zu dürfen? Das ist ja nichts, ja, wenn es um zwei Eisportionen geht. Aber genauso ist es bei Streitigkeiten. Wenn ihr nochmal an die Farbe denkt, bei der Dekoration. Wenn der nun mal eine andere Meinung hat, dann kann ich sagen, hey, das ist mir ein Vorrecht, dieser Frau jetzt zu dienen. Ja, vielleicht weiß ich sogar besser. Sie hat mehr Ahnung von Gestaltung und ich habe halt keinen Geschmack und vermisse sie nicht. Das könnte ja durchaus sein. Ja, das weißt du ja gar nicht. Ja, und wie dem auch sei, das muss dir ein Vorrecht sein, einem anderen sein Recht zu geben. Warum? Weil der Jesus Christus hat dir gedient. Das ist deine wahre Identität. Das ist deine wahre Kraftquelle. Du musst dich nicht mehr abhängig machen von dieser Bestätigung von den anderen. Du hast eine ganz andere Quelle zur Verfügung, die viel reiner und die viel größer ist. Seine Liebe, mit der er dich bis in den Tod geliebt hat. Und das macht dich frei, an der Oberfläche gar nicht mehr deine Kämpfe kämpfen zu müssen. Er hat für dich gesorgt. Jetzt kann ich für andere sorgen. Ich muss nicht mehr durchs Leben gehen und ständig darüber nachdenken, wie kannst du mir jetzt dienen? Wie kannst du mich jetzt befriedigen? Das ist das Programm, was seit dem Sündenfall und vor der Bekehrung liegt. Aber es wäre tragisch schade, wenn Christen das nicht verstehen, dass sie jetzt nach einem ganz anderen Programm leben können. Denn was mein Herz regiert, das legt auch mein Verhalten fest. Wir kommen zum Schluss. Ja, es muss offensichtlich ein Anbetungswechsel stattfinden in meinem Herzen. Das ist das Wichtigste, wenn wir über biblische Konfliktlösung nachdenken wollen. Ich könnte euch so viel Therapie erzählen an der Oberfläche. Und viele christliche Bücher konzentrieren sich leider nur auf die Oberfläche. Ich habe das Beispiel schon mal hier genannt, aber jetzt sind viele andere da, die haben es vielleicht noch nicht gehört. Gary Chapman hat den Bestseller für die Ehe geschrieben. Das Buch wurde millionenfach verkauft. Ja, die fünf Sprachen der Liebe. Ich glaube, jedem von uns ist das hier im Raum bekannt, weil es auch noch auf tausend und eine Art verlegt wurde. Die fünf Sprachen der Liebe. Ich kann sie euch jetzt nicht aufzählen, aber auf jeden Fall mehr Zeit miteinander, mehr Geschenke, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zärtlichkeit. Und ihr ergänzt es noch. So richtig? Ist irgendetwas falsch an dem Buch? An dem Buch ist nichts falsch. Es ist gar nichts böse dran, seiner Frau mehr Zeit zu schenken, ihr mehr Komplimente zu machen, ihr mehr Geschenke zu machen. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Was bitteschön ist an dem Buch wirklich christlich? Und das ist genau der Grund, warum es das Buch auf Platz 1 auch bei der New York Times Bestsellerliste geschafft hat. Das sind ja größtenteils Ungläubige, dieses Buch zu lesen. Warum? Es ist nicht unchristlich, aber es ist achristlich. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Es vermisst Christus. Es vermisst die biblische Botschaft. Versteht ihr? Wenn es so einfach wäre, einfach nur ein bisschen mehr Lob, ein bisschen mehr Zärtlichkeit, ein bisschen mehr Zeit, für was ist denn Christus dann gestorben? Für was brauchen wir dann den Tod Jesu als Christ? Das Buch ist zu kurz. Das ist das wahre Problem des Buchs. Es ist nicht falsch, aber es ist viel zu kurz. Und davon zu behaupten, das ist das wichtigste Ehebuch, was es überhaupt gibt und je geschrieben wurde, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Das ist viel zu kurz. Das kann sogar, versteht ihr, es muss viel tiefer gehen. Es muss ein Anbetungswechsel stattfinden. Ich will euch das Szenario zeigen. Du kannst einen Mann dressieren und kannst ihm sagen, ja, ich nehme jetzt mal den Waldemar. Waldemar, zeig deiner Emma mehr Zärtlichkeit. Gib ihr mehr Geschenke, das kannst du. Ja, und mach ihr noch mehr Komplimente. Aber in seinem Herzen, das ist jetzt nur ein Beispiel, in seinem Herzen hat sich nichts verändert. Er macht das nur, um nachher von dieser Frau tatsächlich das zu kriegen, was er von Anfang an wollte. Er benutzt diese fünf Sprachen der Liebe, um weiterhin seinem selbstsüchtigen Reich zu dienen. Könnt ihr vorstellen, wie gefährlich das sein kann, wenn ich nur an der Oberfläche therapiere, nur an der Spitze des Eisberges und nicht bis zum Herzen vordringe? Was will ich wirklich? Wem möchte ich wirklich dienen? Möchte ich wirklich jetzt dieser Frau dienen, weil ich weiß, das ist ein absolutes Vorrecht, weil ich damit Christus symbolisiere? Das ist die Weisheit, die in Epheser 5 steckt. Wenn ich jetzt dieser Frau diene, von Herzen, nicht vorgespielt und vorgetäuscht, dann bist du was? Dann bist du ein Beispiel für das, was Christus mit der Gemeinde gemacht hat. Das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, sagt Paulus. Wenn du deine Frau von Herzen dienst, von Herzen ihr Bestes suchst, von Herzen wirklich dich aufopferst für sie, dass es die wichtigste Person in deinem Leben wird, wisst ihr, was du dann machst? Dann reflektierst du das, was Christus tut. Das ist noch mehr als einfach nur dich für ihn zu begeistern. Das ist sogar das, das ist eine absolute Ehre, dass Gott dir das zuteil werden lässt. Du repräsentierst dann Christus in dieser Welt. Und das ist der Grund der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott den Mann und die Frau und er schuf sie nach seinem Bilde. Warum hat er es denn gemacht? Damit Mann und Frau ihn reflektieren. Das ist das. Manchmal geht uns das völlig ab als Christen und das ist schade, aber das ist das größte Vorrecht. Das meint Paulus, wenn er in Römer 3, Vers 23 sagt, alle haben gesündigt, das haben wir verstanden, und alle vermissen die Herrlichkeit, verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Den ersten Teil habe ich immer verstanden als Kind. Das ist so ein Kinderstundenvers, oder? Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt. Das konnte ich verstehen. Ich wusste, was Sünde ist. Aber den zweiten Teil konnte mir niemand in der Kinderstunde erklären. Ich musste ihn einfach stur auswendig lernen. Ist nicht schlimm. Ja, heute ist es gut so, dass man kennt, dass man auswendig kennt. Aber seht ihr, was da drin steckt? Und sie verfehlen oder sie haben verloren die Herrlichkeit, die sie eigentlich bei Gott haben sollen. Bruno, du hast eine unfassbare Herrlichkeit, weil du darfst Christus reflektieren. Wenn du bereit bist, du darfst das tun, was Christus getan hat. Liebe zeigen, die sich selbst aufopfert, um eines anderen Willen zu leben und nicht als erstes an sich selbst denken. dann reflektierst du Christus vor deiner Frau, vor deinen Kindern und vor dieser Welt. Und das ist Ehre ohne Gleich. Das ist größere Befriedigung, als dir jeder Passat oder jeder Mercedes oder jeder Urlaub verschaffen kann. Oder was weiß ich, für was ich Männer noch alles begeistern. Könnt ihr den Zusammenhang verstehen? Ihr müsst jetzt nicht nur heute Abend weggehen und sagen, oh, der Mike hat uns gesagt, ich muss mich von Herzen verändern und noch schlimmer, ich muss sogar sterben. Ja, es muss ein Anbetungswechsel stattfinden und jetzt muss ein anderer regieren. Ich möchte, dass du gleichzeitig auch schon den Ausblick dabei hast, weil das ist christlich, das ist biblisch, das ist evangelistisch, das ist Evangelium pur. Christus hat dich berufen, ihn in dieser Welt darzustellen und du Frau ganz genauso. Wenn du dich von Herzen unterordnest, ja doch nicht, um mehr Machos in dieser Welt zu produzieren. Das wäre ja furchtbar. Glaubst du wirklich, das war in Gottes Sinn? Sondern wenn du dich von Herzen einem Mann unterordnest, dann zeigst du das, was Christus getan hat. Er wurde gehorsam. Er ordnete sich dem Vater unter. Bis zum Tod am Kreuz. Das ist jetzt kein Aufruf, dass die Frauen für ihre Männer sterben sollen, sondern das soll die Qualität zeigen, warum Gott das überhaupt so eingerichtet hat, Mann und Frau. Da steckt viel mehr drin, als einfach nur, damit Frieden herrscht im Haus und einer Sagen hat. Das wäre sehr, sehr verkürzt. Sondern es sind beides Mittel und Wege, die Gott dir geschenkt hat, von Herzen zu Gottes Verherrlichung zu leben. Amen. Amen. Vielleicht an der Stelle noch Fragen. Habe ich irgendwas undeutlich gesagt oder missverständlich oder... Gibt es was, was euch an der Stelle besonders unter den Nägeln brennt? Schön. Bitte? Nicht verstanden. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mit Gebet und beim nächsten Mal schauen wir uns das, was wir heute per Vortrag gehört haben, schauen wir uns das in einem Schaubild an, damit wir das Herz noch besser verstehen, ja, wie so eine Veränderung von Herzen tatsächlich vonstatten geht. Und die nächsten Male werden wir dann auch buchstäblich Schritte, biblische Schritte durch einen Konflikt gehen, wie eine Konfliktlösung nach biblischen Maßstäben aussieht. Okay? Würde ich sagen, stehen wir noch auf und ich schließe mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir selbstverständlich für dein Opfer, dass du uns nicht in der Gottesferne zurückgelassen hast. Wir danken dir, dass du dich als unser Vorbild entäußert hast und dich in den Tod gegeben hast, um uns wirklich zurückzuholen auf diesen Pfad, für den du uns ursprünglich gemacht hast, uns wieder zu versöhnen mit Gott und in dieser Versöhnung wirklich für dich zu leben. Hab herzlich Dank für diesen Anbetungswechsel, der möglich geworden ist durch dein Sterben und durch dein Auferstehen. Danke, dass du uns ein neues Trachten, neue Ziele, eine neue Begeisterung für dich her und für dein Wesen, für dein Vorbild ins Herz gegeben hast und auch weiter geben kannst, dass das wächst. Und danke, Herr, dass du uns damit sogar überreich beschenkt hast, auch Konflikte, die alle von uns erleben, wirklich bei der Wurzel zu packen und Konflikte und Streitigkeiten wirklich ganz anders zu durchleben, wo es nicht mehr um uns geht, sondern um dich und um deine Verherrlichung. Hab Dank für dein Wort, hab Dank für dieses Vorrecht, dass du uns so viel Weisheit anvertraust. Möchten dir dafür die Ehre geben und dir danken. Amen.